Hallo und herzlich willkommen zu unserer 57. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas
und Werner.
Ja, und heute sprechen wir über psychologische Tests und ihre Rolle bei der psychiatrischen Diagnostik. Also bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, mal ein Hinweis in eigener Sache. Also wer uns einmal nicht nur hören, sondern auch sehen möchte, kann sich die Folge 69 des Videopodcasts Geschichten aus dem Bettenkeller oder Geschichten aus der Psychiatrie anschauen. Unser Kollege Kajetan, der ist Betreiber dieses Podcasts, der hat nämlich Werner und mich interviewt und da stellen wir uns auch sehr persönlich vor und erklären auch so ein bisschen Hintergründe zu unserer Vorgeschichte des Podcasts, aber auch zu unserem Leben, sage ich mal, in der Psychiatrie recht ausführlich und da kriegt ihr auch ein bisschen was zu Psychiatrie im Alltag noch. Also der Link zu der Folge von Kajetan, Neues aus dem Bettenkeller, findet ihr auf jeden Fall auch unten in den Shownotes. Ja, und noch ein weiterer Punkt. In unserer vorletzten Folge zum Thema Fake, Manipulation und Vortäuschung psychischer Beschwerden, also die geht gerade total viral. Also die ist bei uns in den Top-Charts gelandet, irgendwie auf Platz 4. Und ja, das muss man sehen, das ist was Besonderes, weil die ist ja gerade mal ein paar Wochen oder Monate am Start.
Stimmt, war ein Fehler. Das ist die vorvorletzte Folge. Aber hab mich total gewundert. Also wir haben doch so spannende Sachen mit Psychotherapie und haben einen bekannten Autor, den Andreas Knuff, und die werden ja auch gehört, aber warum geht es ausgerechnet diese Folge über Fake und Manipulation so viral? Erstaunlich.
Das ist krass, weil wenn die jetzt schon in den Top 4 unserer Charts landen, dann hat die quasi Folgen überholt, die jahrelang und auch jahrelang Zeit hatten, gehört zu werden. Und deswegen haben wir uns gedacht, ja, irgendwie muss an diesem Thema was dran sein. Also schreibt uns gerne, wieso ihr diese Folge vielleicht so cool findet, damit wir auch ein bisschen besser verstehen, warum ihr euch für so ein Thema so brennend interessiert. Dann werden wir uns natürlich auch dadurch ein bisschen leiten lassen, vielleicht in der Gestaltung neuer Themen. Also damit haben wir nicht gerechnet. Das war jetzt echt ein totaler Zufall gewesen. Aber gut, nun zum Thema unserer heutigen Folge. Ich glaube, das kennt jeder, ne? So ein Psychotest in der Zeitschrift, wo man irgendwas ankreuzt, irgendwelche Punkte addiert und am Ende kommt man raus, wie glücklich ist man oder sollte man den Arbeitsplatz wechseln oder was auch immer. Und wenn man das denn gemacht hat, dann denkt man schon auch immer irgendwie, okay, keine Ahnung, ob das irgendwie seriös ist. So. Allerdings muss man sagen, wenn man denn zum Beispiel zu einem Bewerbungsverfahren geht, sitzt man manchmal auch vor solchen Tests und die sehen auch total ähnlich aus. Also das heißt, irgendwas muss es ja auch geben, was, ich sage jetzt mal, gebildete Menschen im Personalwesen dazu verleitet, auch sowas zu machen. Und ja, wir haben dann wirklich gedacht, okay, vielleicht gucken wir uns dieses Thema auch mal an. Was ist denn eigentlich dran an so psychologischen Testverfahren? Was hat das was hat das auf sich? Also, und das ist unser Thema für die heutige Folge. Und da haben wir gar keinen externen Gast, weil da haben wir interne Expertise, nämlich den Werner. Das hast du gelernt. Das hast du auch jahrzehntelang praktiziert. Und deswegen würde ich mal sagen, ja, sag einfach selber, wie kommst du dazu, dass wir gedacht haben, nach der Fake-Folge, die ja auch, da warst du ja auch quasi unser, in Anführungszeichen, unsere interne Expertise. das war ja so eine, ist ja jetzt so eine Anknüpfung an die Fake-Folge.
Ja, kann man so sagen. Ja, und warum kenne ich mich da aus? Naja, ich bin Psychologe und habe es studiert. Und das ist ja was so viele meiner Studienkolleginnen und Kollegen damals gar nicht so auf dem Schirm haben, dass dieses Studium auch was mit Statistik, Mathematik und das Fach heißt Testtheorie. Und das ist sozusagen, war wie das Weihwasser für den Teufel vieler Studierenden, die Psychologie damals studiert haben in den 1980er Jahren, um Psychotherapie zu machen.
Okay, stimmt. Ja, das schafft ja auch die Evidenz, sage ich mal, mit. Und das ist natürlich jetzt auch noch so ein Hinweis, wenn man jetzt Psychologie studieren möchte, kann man der Mathematik wahrscheinlich nicht gänzlich entfliehen, oder?
Nein. Ich habe vorher gerade ein Physikstudium abgebrochen und ich kam nicht vom Regen in die Traufe, ich kam vom Regen ins bessere Wetter.
In den Nieselregen.
Also für mich war das nicht ganz so schlimm. Und ich habe mich der Sache damals tatsächlich ganz gerne zugewendet und habe mich damals während des Studiums auch intensiv auch mit diesen Konzepten und mit der Mathematik, die dahinter steht, befasst und habe es dann aber nicht mehr gebraucht. Also 30 Jahre lang etwa. Nach meinem Studium habe ich nichts mehr mit Tests gemacht. Also ich war halt in Bereichen, wo ich das nicht anwenden musste. Aber in den letzten Jahren meines Berufes wieder diese Feststellungsmaßnahme, wo wir es in, der, in dieser Fake-Folge auch hatten, da haben wir dann Tests auch machen müssen. Und habe ich mich auch darum gekümmert. Da war auch die Corona-Zeit, da habe ich mich auch darum gekümmert, dass wir Online-Tests besorgt hatten. Dann haben wir auch so nach Diagnostikmaßnahmen gesucht, die die Leute auch zu Hause machen konnten. Also Tests, Diagnostik und so testdiagnostische Verfahren waren da ein Thema. Und deswegen weiß ich da so ein bisschen was drüber.
Jetzt haben wir ja so ein ganz, ich habe einen ganz guten Vorgänger, ne? Pfeiffer aus der Feuerzangenbowle. Und da würde ich jetzt mal sagen, ja, wie fangen wir mal einfach an. Was ist denn eine psychologische Test?
Genau. Gibt's verschiedene Definitionen, aber alle haben was damit zu tun, dass man sagt, es ist ein standardisiertes Verfahren, was Aufschluss geben soll über irgendwelche Merkmale einer Person oder auch Merkmale von mehreren Personen, also von einer Gruppe. So, das ist ein Test. Also ein Verfahren, das liefert dir ein Ergebnis und dieses Ergebnis soll dir Aufschluss geben über irgendeine Person, psychologisches Personenmerkmal, wenn es ein psychologischer Test ist.
Naja, und wenn das wahrscheinlich, jetzt kommen wir ja, wir haben ja versprochen, dass wir jetzt so ein bisschen das genauer aufdröseln, jetzt standardisiert enthält ja schon so ein Hinweis darauf, dass es eine gewisse Qualität hat. Also das heißt, dass ich quasi, wenn ich das bei mehreren Personen in verschiedenen Zusammenhängen anwende, dass ich auch wirklich immer zum Beispiel das messe, was ich messen will. Und dass es nicht so Zufallsgeschichten sind und mal das rauskommt und mal das. Also, oder weil vielleicht der Testende einen schlechten Tag hat, dass der Test irgendwie schlechter ausfällt. Also, das hat ja so bestimmte Besonderheiten. Ich denke dann so an, ja, so Testgütekriterien oder Normierung. Dann heißen die ja auch psychometrisch. Also, da kann ich mir noch so ein bisschen was vorstellen. Man misst halt irgendwas mit Zahlen vielleicht.
Ja, das ist so. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen einem Zeitschriftentest und einem echten psychologischen Test. Der wird dann oft genannt auch einen psychometrischen Verfahren. Psycho weist auf irgendwelche psychologischen Merkmale hin und metrisch heißt messend. Also als ein Verfahren, was psychologische Merkmale wirklich messen soll. Und messen kann man unterschiedlich gut. Das wissen wir alle. Wenn man den Zollstock irgendwo dran halten, kann man sehr genau messen. Es gibt genaue Messverfahren und weniger genaue Messverfahren.
Dass man schätzt und sagt, der Teppich ist 1,50.
Ja, zum Beispiel.
Und dann ist er aber 1,70.
Ja, genau.
Okay.
Und so ist es in der Psychologie auch. Und da geht es bei den sogenannten Qualitätskriterien, bei den Testgütekriterien, also diese psychometrischen Verfahren haben Qualitätskriterien, die nennen sich in dem Fall Testgütekriterien. Mhm. Da geht es darum, diesen Fehler, dieses Fehlerrisiko abschätzen zu können. Mhm. Dass ich also jetzt weiß, dass ich weiß, was ich nicht weiß, dass ich weiß, wie genau das jetzt ist, dass ich einen Eindruck darüber habe, habe ich jetzt so einen Zollstock, der mir plus minus ein Millimeter genau misst, oder habe ich mir so ein Schätzverfahren, was so plus minus 20 Zentimeter genau misst.
Und das hat ja zwei Botschaften eigentlich. Ne? Das wirkt ja direkt seriös, weil es irgendwie man ja den Eindruck hat, es geht erstmal davon aus, dass es auf keinen Fall fehlerfrei ist.
Ja,
höre ich daraus. Da ist man offen und sagt, da und da liegt vielleicht die Schwäche oder das ist, da kann man sich vermessen. Das wäre schon sowas Typisches für psychometrische Testverfahren.
Richtig. Man geht grundsätzlich davon aus, dass ein Fehler drinsteckt und es geht bei diesen Qualitätskriterien darum, diesen Fehler abschätzen und auch bei der Testkonstruktion, also auch diese Gütekriterien spielen ja eine Rolle bei der Herstellung eines Tests. Mhm. Da geht es dann darum, diese Fehler auch zu minimieren, diese Fehler zu kennen, abschätzen zu können und auch minimieren zu können.
Also fällt mir spontan ein, wenn man vielleicht einen Konzentrationstest macht, dann ist das wahrscheinlich ein Unterschied, ob man den im Café macht vom Bahnhof oder ob man den in einem stillen Raum macht, wo kein Bild an der Wand hängt und das dann von vornherein gesagt wird, wenn man diesen Test macht, braucht man die und die Umgebung, damit das Ergebnis halbwegs aussagekräftig
ist. Ja, das kann man so sagen. Also es gibt ganz, ganz viele Fehlerquellen und die dazu gibt es jeweils verschiedene Kriterien, um diese Fehlerquellen erkennen zu können. kann es mal aufzählen. Mhm. Es gibt auch viel mehr, aber die wichtigsten kann ich mal aufzählen. Das eine ist die Objektivität. Es geht so ein bisschen dem, was du gesagt hast. Und zwar geht es darum, um die Durchführung des Tests sozusagen. Welche Person führt den durch? In welchem Umfeld wird es durchgeführt? Mhm. Und es sollte unabhängig von der Durchführung, sollte immer das gleiche Ergebnis rauskommen. Mhm. Und das kann man dadurch berechnen, indem man den Test von unterschiedlichen Personen durchführen lässt, in unterschiedlichen Settings durchführen lässt oder auch, das nennt man dann Auswertungsobjektivität, von unterschiedlichen Personen auswerten lässt. Mhm. Und man geht davon aus, dass diese Ergebnisse, die der Test dann jeweils immer liefert, dass die nie identisch sind. Aber es wird ein Zusammenhangsmaß, eine Korrelation berechnet. Und Korrelationen können zwischen minus 1, 0 und 1 sein. Die bewegen sich zwischen minus 1 und plus 1. Mhm. Und wenn etwas fast identisch ist und ganz nah zusammenhängt, dann ist es nah bei 1. Mhm. Und das ist sozusagen der Objektivitätskoeffizient. Man möchte, dass man wünscht sich eine Objektivität oder man wünscht sich Objektivitätsmaße nahe 1.
Okay. So. Also kann ich mir denn auch direkt vorstellen, du hast eben am Anfang mal erzählt, da war auch die Corona-Zeiten-Aspekt, aber dass du auch, dass auch psychometrische Testverfahren auch am Computer gemacht werden. Mhm. Das kann ja schon auch, das ist ja schon sehr standardisiert.
Das
dann,
ist eine Standardisierung.
Das ist schon anders, als wenn eine Person mich fragt, wo ich dann schon denke, ja, die kann einfach mal lächeln oder die kann mir sympathischer sein oder unsympathischer sein. Das kann mich auch schon mehr oder weniger verunsichern.
Ja,
das würde natürlich bei einem Bildschirmfrage komplett schon mal wegfallen.
Das ist schon mal ein Vorteil von Bildschirmverfahren, dass da die Standardisierung einfacher, da ist schon eine Fehlerquelle sozusagen ausgeschlossen, wenn es der Computer immer gleich macht. Wenn der nicht jetzt gerade irgendwelche Internetstörungen hat und plötzlich bei irgendeiner Frage ein bisschen langsamer ist oder so stockt und so, dann haben wir da auch wieder so Objektivitätsfehler drin.
Also das hat auch Aspekte, die, der Monitor kann auch größer oder kleiner sein, heller oder dunkler, aber okay, aber dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen, dass quasi natürlich die Rahmenbedingungen erstmal auch eine Auswirkung haben und dass man das ja wie bei allen seriösen Aspekten so gering wie möglich halten will oder auch zumindest transparent beschreiben kann und dass man das vorher misst. Mhm. Das war das mit der Korrelation, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, man misst es.
Genau. Und wenn man dann merkt, okay, wir haben das hier mit verschiedenen Personen gemacht und verschieden haben das ausgewertet und wir kommen dann nahe bei 1 aus mit der Korrelation, dann ist das erstmal schon mal ein ganz guter Hinweis für die Objektivität.
Genau, es gehört sozusagen zum Wesen eines seriösen Tests, dass bei eines psychometrischen Tests, das ich als psychometrisch nennen darf, dass man in der Konstruktion dieses Testes diese Gütekriterien überprüft.
Okay.
Also ein psychometrisch überprüftes Verfahren wäre das dann. Und man überprüft dann zum Beispiel die Objektivität, so wie wir es jetzt gesagt haben, dass man ihn mehrfach durchführt und dann das Ganze korreliert. Und dann gehört es dazu, dass man in dem Testhandbuch, also jeder psychometrische Test hat auch ein Testmanual und im Einleitungsteil oder das Manual muss sozusagen immer ein Aspekt oder muss zu den jeweiligen Testgütekriterien Kapitel haben.
Mhm.
Das ist schon also ein seriöser Test, das ist schon vorgeschrieben.
Das unterscheidet ihn jetzt von dem Zeitschriftenartikel.
Genau, dass du dann ein Manual, Anleitungsmanual dabei hast, da steht drin, wie er durchgeführt wird. Da steht aber auch zu jedem der Testgütekriterien die Werte drin, wie es untersucht wurde, an wie vielen Leuten dieses Gütekriterium erhoben wurde und wie das Gütekriterium ausgefallen ist.
Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Du sprichst ja immer von Gütekriterien. Wir haben ja jetzt gerade mal die Objektivität.
Ja.
Und du hast ja auch schon gesagt, es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Aber kannst du vielleicht noch ein, zwei nennen, die so echt so Klassiker sind, wo man sagt, das muss schon echt kommen, sonst ist es eine schräge Nummer.
Zwei müssen kommen, sonst ist es eine schräge Nummer. Das zweite ist die Reliabilität. Das misst, soll sozusagen messen, wie genau der Test ist.
Okay.
Und Reliabilität hat so verschiedene, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Reliabilität, die Zuverlässigkeit eines Testes abzuschätzen und zu berechnen, auch wieder in Korrelationskoeffizienten, auch wieder zu.
Da haben wir wieder die Mathematik, ne? Für alle, die geglaubt haben, wenn sie Psychologie studieren, man muss nichts rechnen.
Genau. Und da gibt es verschiedene Methoden, zum Beispiel die Retest-Reliabilität. Also wenn ich einen Test durchführe, immer zweimal durchführe, dann sollten ja bei den jeweils ersten Durchgängen etwas Ähnliches rauskommen wie bei den zweiten Durchgängen.
Also zweimal durchführen heißt zweimal mit derselben Person, vielleicht ja. mit unterschiedlichen Testern, dann ja. sollte idealerweise dasselbe Ergebnis rauskommen, genau. sonst ist es schräg.
Das ist schräg. Diesmal nicht mit unterschiedlichen, auch keine mit den gleichen Testern, okay. weil die unterschiedlichen Tester wäre ja der Aspekt der Objektivität.
Ah, stimmt.
Ja. Sondern ja. ruhig mit den gleichen Testern, ja. aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten zum ja. Beispiel. Oder ein Test, der Parallelformen hat. Mhm. Kennt man ja so vielleicht bei der Abiturprüfung, damit mhm. man nicht voneinander abguckt, gibt es jeweils gleichwertige, aber nicht identische Fragen. Mathematikaufgaben, ne? mhm. kann man sagen, hier kann jemand Kopf rechnen. Der eine kriegt die Aufgabe 3 mal 8 und der andere 4 mal 7.
Ich hätte gesagt, 8 mal 3.
Beides gleich schwer und ja. ähnlich, aber nicht gleich. Man kann nicht abgucken.
Ja. Ja.
Und sowas gibt es auch bei Tests.
Okay.
Auch aus dem ganz praktischen Grund, wenn man so einen Gruppentest macht, dass man nicht abgucken kann.
Okay.
Gibt's oft. Gibt es oft Parallelformen von Tests.
Das ist auch wahrscheinlich, dass man das versucht. Also ich ja. würde das auch versuchen. Wenn man schon in der Gruppe ist, ja, das nennt man auch Schwarmintelligenz.
Genau.
Okay, das ist also, da gibt's das ist extra was eingebaut, dass das nicht klappt, okay.
Genau. Und da kann man ja auch die beiden Testformen korrelieren. Da müsste ja auch das Gleiche rauskommen. Mhm. Das nennt man Paralleltest-Reliabilität.
Okay.
Die beiden Tests, und auch da geht es wieder darum, einen Wert möglichst nah an 1 zu erzielen. Retest und Paralleltest-Reliabilität. Das wären so Möglichkeiten, die Reliabilität, die Zuverlässigkeit eines Testes abzuschätzen.
Das wären die beiden, Objektivität und Reliabilität, schweres Wort.
Ja, Reliabilität und Objektivität. Und dann könnten wir was Drittes dazu.
Mhm.
Das ist ganz wichtig. Das ist eigentlich das Allerwichtigste.
Ja.
Das Allerwichtigste überhaupt, das ist Validierung.
Okay.
Die Validität. Wir hatten es in Folge 54, da ging es um Beschwerdevalidierung. Also das heißt die Echtheit sozusagen.
Mhm. Misst das Ding in das, was man will, oder?
Ja, genau. Ja. Misst das Ding.
Also wenn ich einen Depressionstest mache, misst es wirklich die Depression genau. oder, was weiß ich nicht, die Müdigkeit?
Zum Beispiel,
genau. Okay. Genau. Ja. Die es bei der Depression ja vielleicht erlebt, auch gibt.
Ne? Die aber es auch das, gibt, genau.
Das sagt aber nichts aus.
Was anderes
Müde ist. Sind auch andere Menschen.
Genau,
ne?
genau. Ja. Okay. Da muss man sich Kriterien ausdenken zum Beispiel, die für dieses Konstrukt sprechen, was ich messen will. Wenn ich also Depressivität messen will, muss ich sowas gucken wie Häufigkeit von psychiatrischer Depressionsbehandlung. Also werden denn diese Menschen, die in dem Test hohe Depressivitätswerte haben, mhm. auch ist bei denen auch ein höherer Anteil von Leuten, die auch sagen, die zum Beispiel zum Arzt gehen und mhm. sich gegen Depressionen behandeln lassen. Mhm. Sowas wäre denkbar. Das wäre dann ein Kriterium.
Mhm.
Und die Kriteriumsvalidität ist eine der wichtigsten Formen, eine Validität festzustellen. Man wendet ein Außenkriterium an mhm. und schaut, ob denn diese Leute, die irgendein Merkmal haben, dann auch diesem Testkriterium dann auch entsprechen. Mhm. Oder man kann auch eine prädiktive Validität, mit einer prädiktiven Validität arbeiten. Man kann einfach Vorhersagen machen.
Okay.
Also Depression, würde man vielleicht irgendwas vorhersagen beim Depress oder beim Intelligenztest würde man vielleicht Schulerfolg vorhersagen.
Okay, aber dann den sieht man ja erst recht spät, ne?
Genau, man kann dazu unterschiedlich. Während man den Test konstruiert, hat man ja vielleicht Zeit.
Stimmt.
Und
guckt man ein halbes Jahr später nochmal, ob derjenige gut versetzt wird oder
so. Ob der versetzt wird und dann wird man es anhand dieses Kriteriums, also ein prädiktives Kriterium, mhm. Würde man gucken, stimmen denn diese Vorhersagen?
Okay.
Das sind die wichtigsten Testgütekriterien.
Und viele von uns haben die wahrscheinlich auch schon mal gehört. Vielleicht hilft diese Folge, das ein bisschen einzuordnen. Das sind die wichtigsten. Du hast schon angedeutet, es gibt sicherlich noch mehr. Wir packen auch wie immer in die Shownotes noch ein bisschen was rein, wo man, wenn man jetzt eine Liebe für Testgüte und Testkriterien entwickelt hat, nochmal ein bisschen das fundieren kann. Wir merken jetzt schon, so einfach ist es gar nicht mit dem Test, mit dem psychometrischen Test. Da steckt echt eine Menge hinter. Das ist anders, als man überlegt sich 5 Fragen und setzt 5 Punkte dahinter und sagt, wenn du 20 Punkte hast, dann ist das Leben schön. Sondern da ist tatsächlich eine Menge Arbeit hinter, bevor man so einen psychometrischen Test an den, ich sag jetzt mal, an den Patienten lässt oder an die Testpersonen lässt. Aber wahrscheinlich gibt es auch verschiedene, oder? Also ich meine, ich kann mir so vorstellen, bei Tests denke ich immer an so Frage-Antwort-Geschichten oder aber es gibt ja wahrscheinlich auch ganz verschiedene Tests.
Ja, gibt unterschiedliche
Systematiken, oder?
Lass mal noch einmal noch kurz will ich was zu der Testentwicklung. Da gibt es nicht nur die Testgütekriterien in der Regel sind Tests quantitativ. Das heißt, die geben eine quantitative Aussage. Und man muss ja dann irgendwann auch einschätzen können, wenn du zum Beispiel einen Test für irgendeine spezielle mathematische Fähigkeit, machen wir mal ein praktisches Beispiel, du willst irgendwie fürs Militär oder für irgendeine spezielle wissenschaftliche Anwendung, suchst du Leute, die eine ganz spezielle abstrakte mathematische Fähigkeiten haben. Dazu machst du einen Test und dieser Test hat 100 Fragen und dann vielleicht gibt jede Frage einen Punkt. Dann kann man also zwischen 0 und 100 Punkte erreichen. Aber was bedeuten jetzt zum Beispiel 50 Punkte? Wenn der Test sehr schwer ist, kann sein, dass du bei den 50, wenn du da 50 Punkte tatsächlich in den oberen 5% unserer Gesellschaft bist. Das heißt, man muss sozusagen bei so Tests auch ein Gefühl dafür haben oder auch muss einschätzen können, wo man im Vergleich zu einer Vergleichspopulation oder im Vergleich zur Gesellschaft liegt mit einem bestimmten Punktwert. Und das sind sehr umfangreiche Untersuchungen. Da wird mit repräsentativen Stichproben gearbeitet, sodass du dann dein individuelles Ergebnis dann auch vergleichen kannst.
Mit der durchschnittlichen Vergleichsgruppe.
Ja, da gibt es vielleicht eine Vergleichsgruppe von Abiturienten. Da kannst du sagen, im Vergleich zu den Leuten, die Abi haben, lege ich in den oberen 10% oder
im Vergleich zu allen Gleichaltrigen liege ich aber dann da und da.
Oder im Vergleich zu allen Männern und so, oder vielleicht zu allen Frauen. Da kannst du unterschiedliche Gruppen machen. Und das ist natürlich, ja, das sind große Stichprobenuntersuchungen, die kosten auch viel Geld. Aber am Ende ergeben sie dann so Normtabellen, sodass du dein eigenes Ergebnis auch einsortieren kannst. Will sagen, was du schon angedeutet hast, so ein Test sind nicht die Items. Items sind die Testfragen, ist ein anderes Wort für Testfragen. Und wenn man sich mit Tests wenig auskennt, unterliegt man oft dem Fehlschluss, dass man diese Items mit den Tests gleichsetzt. Aber wir haben jetzt gehört, da steckt viel dahinter. Da stecken diese Testgütekriterien dahinter, steckt in der Regel ein umfangreiches Projekt der Testentwicklung dahinter und nicht zuletzt die Normierung, damit man überhaupt mit den Werten was anfangen kann.
Das Ergebnis überhaupt einordnen kann.
Ja, genau.
Also das ist nicht so, wenn Sie die Frage 3 und 4 zusammen addieren, sind Sie wahrscheinlich geeignet für diesen Militärjob, den du da eben hattest.
Genau.
Sondern da gilt nicht unbedingt vieles gut, sondern man muss halt gucken, wie ist das Ergebnis im Verhältnis zu der Vergleichsgruppe?
Genau.
So. Genau. Okay. Also ein seriöser Test oder ein psychometrischer Test, das ist ein sehr, sehr aufwendiges Projekt. Vielleicht erklärt das auch mal, das kennen wir ja auch, warum die so teuer sind. Warum man die nicht einfach im Internet runterladen kann. Genau. Und man sich wundert, dass man sowas irgendwie für 100 Euro kaufen muss oder die Bögen kaufen muss. Einfach, weil da sehr, sehr viel Geld in die Entwicklung geflossen ist. Damit das wirklich auch funktioniert und das in der Regel auch dann auch eine gewisse Refinanzierung braucht.
Richtig,
für so einen Test. Also das erklärt auch direkt, glaube ich, warum man Tests nicht einfach so runterladen kann, warum die nicht umsonst in der Bibliothek stehen für jedermann, sondern warum dann so ein Test schnell mal 100 Euro und mehr kostet, wenn man den als Manual kauft oder als Bögen.
Ja,
cool, aber gibt es unterschiedliche Tests? Also ich meine, wir hatten jetzt gerade gehabt schon sehr viel zum Test oder zum psychometrischen Test an sich, aber also
da gibt es ganz viele Systematiken.
Okay, ich kenne sozusagen so Performance-Tests, wo man so unter Qual gesetzt wird, wie viel Leistung bringt da einer. Ne?
Deswegen haben die auch zum Teil einen schlechten Ruf, weil jeder hat doch wahrscheinlich schon Tests gemacht. Also ich als Psychologe auch, um das auch zu testen, aber ich habe immer, es macht kein gutes Gefühl, wenn man dann so unter Stress gesetzt wird, das Beste geben zu müssen und dann 5 Minuten habe ich noch, ich muss noch schnell 3 Aufgaben.
Genau, und eigentlich nur gezählt wird, ob derjenige Fehler macht oder so, wenn nicht viel schneller ist. Oder?
Das sind wir in einem Bereich, das sind die Leistungstests sozusagen.
Okay. Und dann Abiturprüfung, wäre das ein Leistungstest?
Ja, wäre ein Leistungstest. Aber er wäre nicht psychometrisch, weil
fehlt ja alles andere.
Genau. Aber es wäre ein Test halt.
Okay.
Also wenn man unterscheiden will zwischen psychometrisch überprüft nach Testgütekriterien und Test, kann man sagen, Abiturprüfung ist ein Test. Und ein Test über mathematisch abstrakte Fähigkeiten, der diese Kriterien erfüllt, die ich gesagt habe, wäre dann ein psychometrischer Test.
Okay.
Ja, es gibt auch Persönlichkeitstests zu Persönlichkeitsmerkmalen, zu Einstellungen kann man unterscheiden. Einerseits Leistungstests, wo es um Zeit geht und irgendeine Leistung, die man bringt, um dann sozusagen eine Leistungsfähigkeit zum Beispiel in so einem Bewerbungsverfahren über Beweis zu stellen, im Gegensatz zu Persönlichkeitsmerkmalen, die vielleicht in der Therapie auch eine Relevanz haben, aber auch zum Teil manchmal in Bewerbungen.
Ne? Also so, das macht sicherlich auch Sinn, wenn man eine bestimmte Führungskraft sucht oder eine bestimmte Position besetzen will, ob jemand die als Persönlichkeit vielleicht im Kundenkontakt oder als Vertreter gewachsen ist. Ne? Also,
genau.
Also jemand sehr, sehr, sehr introvertiert ist, ist wahrscheinlich nicht die Top-Person für einen Vertrieb.
Ja. Die sind halt von der Art her völlig anders. Bei Leistungstests geht es in der Regel auch um Zeit, um das Erbringen einer Leistung. Während bei Persönlichkeitstests geht es halt, da ist in der Regel, gibt es keine engen Zeitbarrieren und wir haben einen anderen Charakter sozusagen. Die können zum Beispiel auch als Interview sein oder auch Selbstaussagen. Kann man auch, es gibt Tests, die füllt man selber aus. Oder es werden Interviews geführt. Es gibt Tests, die finden am Computer statt, finden aber auch auf dem Papier statt. Und es gibt in der Regel quantitative Tests, aber manchmal auch qualitativ, dass man einfach irgendeine Besonderheit feststellen will. Mhm. So.
Also, dass man quasi die Stecknadel im Heuhaufen sucht. Und wenn man diese gefunden hat, dann sagt man, ja, das suchen wir. Und wer das hat, der ist halt besonders geeignet oder besonders ungeeignet vielleicht.
Zum Beispiel bei den sogenannten Beschwerdevalidierungstests unserer viralen Folge 54. Da geht es ja darum, ist jemand vom Grundsatz her ehrlich sozusagen.
Ja.
Und da wird mit Tests versucht, einen Rückschluss zu finden. Ist die Vertrauenswürdigkeit da? Dann wird so ein Grenzwert gegeben und wenn einer über diesen Grenzwert ist, dann sagt man, das ist nicht vertrauenswürdig.
Alles, was der Person erzählt.
Lügt, sind wie ein Lügendetektor. So Tests gibt es auch. Aber in der Regel sind sie eher quantitativ, dass man so einen Zahlenwert am Ende hat und dann so weiß, wie stark ist irgendein Merkmal ausgeprägt.
Und in unserer Misstrauensfolge, sage ich mal, die ja so ein bisschen viral geht gerade, da haben wir tatsächlich, man denkt immer so, alle Leute wollen jetzt irgendwas verschleiern, aber das Verschleiern geht in beide Richtungen. Das ist mir damals noch so bewusst geworden. Es gibt Leute, die wollen unbedingt irgendwie berentet werden, das haben wir damals betrachtet, aber es gibt auch Leute, die sind krachend krank und die sind vielleicht in ihren Aussagen etwas verzerrter oder nicht so vertrauenswürdig, weil die unbedingt nicht berentet werden wollen, weil die so arbeitsmotiviert sind. Also es geht in beide Richtungen.
Es geht immer in beide Richtungen.
Und
deswegen kann auch sagen, man kann also zur Fake-Folge nochmal, man kann immer gut faken und bad faken sozusagen. Gut faken würde man zum Beispiel, wenn man dissimuliert, wenn man bei Fragebögen zur Krankheitslast diese Fragen alle verneint, um nicht als krank zu gelten. Mhm. Aber auch in Bewerbungssituationen, wenn man sich jetzt die Testfragen besorgt, so der Klassiker von der Feuerzangenbowle, dass er irgendwelche Tricks anwendet, um gute Noten zu haben und der Bewerbung gut dazustehen, vielleicht die Bewerbungsfragen zu kennen und die auswendig zu lernen, das wäre dann gut faken. Im Gegensatz zum Bad Faken, um als krank und schlecht und als unfähig dazustehen, um vielleicht eine Rente zu bekommen.
Ja.
Also hast du völlig recht,
geht in beide Richtungen. Muss man immer noch mal sagen, weil ich glaube, man denkt immer so, die gucken jetzt irgendwie so, das ist ja auch eine ethische Frage, gucken jetzt immer nur, die Leute durchschauen, ob sie irgendwie vielleicht lügen, aber manche lügen ja auch zu ihrem eigenen Nachteil. Also bei denen, die jetzt wirklich so krachenkrank sind, dass man sagt, die können eigentlich nicht arbeiten gehen, die bei einem Rententest, sage ich mal, dann gut faken ne, und hoffen, dass sie einfach nicht berentet werden. Es ist vielleicht auch durchaus gut, wenn rauskommt, so richtig aussagekräftig sind die subjektiven eigenen Bewertungen hier nicht an dieser Stelle. Aber das ist eine schöne Überleitung und das ist eigentlich auch was schon so ein cooles Ende einläutet. Wieder so eine ganz kurzweilige Folge, wir sind ja schon bei 30 Minuten. Und also was sind denn so Messfehlerkonzepte?
Also grundsätzlich geht man in der Psychologie, habe ich ja gesagt, davon aus, dass Messfehler da sind. Deswegen gibt es die Testgütekriterien überhaupt sozusagen. Die Testgütekriterien sind Kriterien, um den Fehler zu minimieren sozusagen. Mhm. Und das ist aber auch schon insgesamt kritisiert worden. Also als ich studiert habe in den 1980er Jahren, gab es schon seit Jahrzehnten eine Grundkritik an diesem Messfehlerkonzept. Ein gewisser Herr Rasch hat in den 1960er Jahren gesagt, dass das bisherige die bisherige theoretische Fundierung des Testens auf unserer Welt, dass die nicht okay ist. Und diese theoretische Fundierung des Testens, die heißt heute immer noch Testtheorie. Okay. Und die bestehende Testtheorie, von der ich auch gesprochen habe, was diese Testkriterien hervorgebracht hat, nennt man klassische Testtheorie. Okay. Und seit den 1960er Jahren gibt es eine neue, moderne Testtheorie.
Wo du den Namen schon gesagt hast, vielleicht rasch skaliert?
Ja, das ist das Rasch-Modell. Okay. Daraus ist entstanden und der Name heißt jetzt probabilistische Testtheorie oder Item-Response-Theorie. Das führt zu weit, ich werde es nicht erklären können.
Aber jetzt weiß man wenigstens, warum, wenn man etwas rasch skaliert ist, das kenne ich so ein bisschen aus dem Studium, dass man alle denkt, oh, das ist besonders gut.
Das ist besonders gut. Okay. Hat auch was, was es so ein bisschen bedeutet, kann ich ein Beispiel so machen, damit man so eine Ahnung kriegt, um das, was es geht. Ich habe das damals in den 80er Jahren auch gelernt, war auch richtig begeistert, habe mich damit, war sehr, sehr anspruchsvoll, muss ich sagen. Okay. Da gab es auch in der Psychologie.
Hättest du doch besser Physik weiter
studiert. Ja, da gab es in der Psychologie Vorlesungen, wo nur mathematische Delta- und Gamma-Symbole an der Tafel standen. Also das war schon ein anspruchsvoll, Rasch-Modell. Aber ich bin relativ weit gekommen, das zu verinnerlichen. Habe es dann 30 Jahre habe ich nichts mit zu tun gehabt. Und später habe ich mich dann auch wieder mit befasst und habe einerseits mit Entsetzen, andererseits auch mit Freude festgestellt, dass es immer noch nicht so richtig sich durchgesetzt hat. Also wir arbeiten immer noch
nach dem Alter,
nach den klassischen Tests. Ja. Aber es zum Teil setzt sich durch. Dieser Herr Rasch, das ist ein dänischer Mathematiker, der Georg William Rasch aus Dänemark, der hat 1960 dieses Rasch-Modell entwickelt. Und europaweit bekannteste Test ist der PISA-Test, Schultest, Schulleistung, Mobbing. Der ist zum Beispiel nach dem Rasch-Modell entwickelt worden. Jetzt nochmal zum Grundgedanke, was wird da gemacht in so einem Rasch-Modell? Wenn du dir jetzt vorstellst, das, was ich da gesagt habe, diese 100 Aufgaben zu dieser speziellen mathematischen Fähigkeit sozusagen, dann würde man, wenn man das klassisch nach dem klassischen Modell baut, würde man einfach 100 Aufgaben nehmen, würde gucken, wie objektiv sind die, wie reliabel sind die, würde sozusagen die Gütekriterien feststellen und dann würde man den durchführen, die unterschiedlichen Personen würden diese 100 Aufgaben lösen und dann wird man die Summe zusammenzählen. Wie beim Abitur auch. Und denkt dann so 50 Punkte wäre dann so ein mittleres Ergebnis und so weiter. So. Nach dem Rasch-Modell oder nach der probabilistischen Testtheorie, die sagen, wir müssen viel stärker berücksichtigen, dass die Testantworten nicht das eigentliche Merkmal sind, sondern dass die Testmerkmale nur ein Indikator sind. Und wir machen von dem Indikator aus einen Rückschluss auf ein latentes, nicht beobachtbares Merkmal. Diese abstrakte mathematische Fähigkeit ist ja selber nicht beobachtbar. Ich sehe nur ich sehe nur das Kreuz, was der macht, aber das Kreuz ist nicht die Fähigkeit selber. Das hat was damit zu tun, auch mit vielleicht mit der Aufgabenschwierigkeit. Nach dem Rasch-Modell würde man sagen, diese 100 Aufgaben sind ja unterschiedlich schwer. Jemand mit einer mittleren Fähigkeit vielleicht würde eher die ersten 50, die 50 leichten Aufgaben lösen und die 50 schweren nicht. Also da wird es einen Unterschied machen, welche Aufgaben dieser Mensch löst.
Also wenn ich vielleicht 5 in den 50 schweren löse, habe ich eigentlich müsste ich ein besseres Ergebnis kriegen, als wenn ich in den 5 in den leichtesten falsch habe.
So ähnlich. Das würde, wenn du, also wenn man die jetzt anordnet, die Aufgaben, von 1 bis 100, in der schwierig, wie Orgelpfeifen, muss man nicht machen, in der Testsituation kann man sie durchmischen, aber angenommen, wir können es auch so machen, wir fangen mit leichten Aufgaben an und enden mit dem 100 schwersten, dann würde das Rasch-Modell vorhersagen, wenn du so eine mittlere Fähigkeit jetzt hast, müsstest du die ersten 50 schaffen.
Und dann hört's auf.
Und dann hört's halt auf, sozusagen. Da gibt's dann auch einen Messfehler. Vielleicht schaffst du die 50. Aufgabe noch. Die 51. schaffst du nicht mehr. Aus irgendeinem Fehlergrund schaffst du vielleicht die 52.
Aber
noch.
Dann ist Ende.
Aber dann ist Ende, sozusagen. Mhm. So. Wenn's jetzt aber so ist, dass du nur die ersten 30 schaffst und dann die 20 schwierigsten am Ende, dann stimmt einfach was nicht. Dann ist der Test falsch. Der Test wird danach konstruiert, dass sowas nicht vorkommt. dann hast du vielleicht einen Test, wo dann sozusagen die 90. Aufgabe vielleicht ist, was ist die Hauptstadt von Nordmazedonien? Mhm. Die weißt du dann vielleicht, ist auch eine schwierige Frage, mhm. aber vielleicht weißt du es zufällig, ja. weil du...
dein Urlaub warst.
Ja, genau, oder weil du vielleicht zwar keine so hohen mathematisch abstrakten Fähigkeiten hast, aber in Geografie ganz gut bist. Mhm. Das heißt, rasch skalierte Instrumente arbeiten so, dass man schaut, dass die Aufgaben auch auf diese Weise, mit dieser Aufgabenschwierigkeit, dass sie zu einem, zu einer Dimension, zu einer Größe auch gehören. Mhm. Und wenn dann sowas vorkommt, man schafft die leichten, aber die mittleren nicht und dann die schwersten schafft man doch wieder, dann ist das eine Technik, um Items auszusieben. Mhm. Dann würde man sagen, dann passt dieser Test nicht.
Mhm. Wenn dieses Item nicht zu dem Test.
Test einen Fehler, hat dieser Test falsche
Items. Das Item fliegt raus nach der Hauptstadt, nach Mazedonien, da muss was anderes gefragt werden, weil das ist unlogisch, dass der das kann, wenn er doch nur die ersten 30 beantwortet hat.
Ja. Wenn man jetzt sagen würde, ein Test wäre sowas wie ein Zollstock, dann würde man einen Zollstock an mich anlegen, dann wäre das ja auch so. Wenn man dann, ich bin 1,90 Meter groß, wenn man den Zollstock dann vor mir hat, dann schaut man bei 1 Meter, da ist mein Bauch, da ist immer noch Mensch dahinter. Und bei 1,70 Meter ist vielleicht meine Nase. Ab 1,90 Meter, da fangen schon die Haare an, Eier sozusagen. Und ein Zollstock funktioniert auf diese Weise. Man legt es so an und sieht so, wie groß ist der Mensch. Und das wäre dann, wenn man sozusagen die 20 schwersten kann und die ersten nicht kann, wäre dann so, wie wenn beim Bauch plötzlich die Nase kommt.
Also ja. Da stimmt es ist unlogisch, nicht. Dass der Kopf so groß ist, dass der noch die restlichen 100 Zentimeter schafft.
Genau. Okay. Da stimmt was nicht. Dann ist das Maß falsch.
Ah, cool. Ich glaube, das war jetzt echt ein bisschen Side-Fact. Also für die, die jetzt quasi zugehört haben, also Rasch-Skalierung ist, da merkt man, das ist nochmal eine andere Liga.
Das ist eine andere Liga, genau.
Aber das hört man. Man hört das, wenn man sich mit psychometrischen Tests, mit solchen Erhebungen auch beschäftigt. Und du hast es gut erklärt mit dem Zollstock auch. Ich finde, wir wollen ja immer nur neugierig machen in unserem Podcast. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Also zum einen mal zu zeigen, wie anspruchsvoll ein psychometrischer Test auch in der Entwicklung, in der Konstruktion ist, dass es da auch verschiedene Schulen oder Qualitäten noch geben kann. Also das eine hieß wie? Also wie hießen die rasch? Die hatten ja so einen Namen, diese klassische Schule. Klassische Testtheorie und das andere war
probabilistische Testtheorie, aufbauend auf dem Rasch-Modell.
Diese zwei Geschichten haben wir auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen unterscheiden können. Ich glaube, jeder hat gemerkt, es gibt einen riesen Unterschied zu irgendwelchen Ankreuz und ich addiere die Punkte und kriege gesagt, wie glücklich ich bin in Tests. Und vielleicht auch für wir haben ja auch viele Zuhörerinnen, die selber im Studium oder einer Ausbildung sind. Also mit einem Test ist es nicht so, dass man sich einfach hinsetzt, überlegt sich 10 Fragen und man hat irgendwas gewonnen. Also das ist vielleicht ein schönes Interview, aber so einfach ist es dann doch nicht. Da steckt eine Menge hinter. Das ist eine Menge Entwicklungsarbeit, die auch wiederum erklärt, warum Tests Geld kosten, wenn man sie irgendwie gut gemacht hat oder erwirbt und warum man die nicht eben mal umsonst alle im Internet runterladen kann. Also eine Menge über Tests. Toll, hast du...
Am Ende will ich noch einen Tipp geben.
Ja, gib noch einen Tipp.
Genau. Vielleicht stellt sich da ja auch die Frage bei dem Test, kann man da faken, soll man da
faken? Stimmt, ja, genau.
Könnte man natürlich, ich rate aber nicht dazu. Nicht nur aus berufsethischen Gründen, sondern auch, weil ich schon der Meinung bin, dass es für die Person hilfreich ist, etwas über sich zu erfahren und damit mit der Realität zu arbeiten und nicht irgendwas Falsches vorzugeben. Aber was man tun kann, also das ist sozusagen eine Art von Fake, die ich empfehle sogar, wäre Testtraining. Also nicht den Test selber, die werden in der Regel geheim gehalten, oder können auch verändert werden, oder kann eine Parallelversion durchgeführt werden. Also nicht die Strategie, das Testergebnis vorwegzunehmen und die Antworten auswendig zu lernen und dahin zu schreiben. Das wäre auch übrigens eine Möglichkeit, im Raschtest die 20 besten Fragen beantwortet zu bekommen, weil man zufällig den Test sich besorgt hat.
Und also wenn ich einen Raschtest jemanden habe, der quasi die 20 besten kann und die 30 weiß ich einfachst nicht. Und ich weiß, der ist rasch skaliert. Dann könnte ich jetzt davon ausgehen, es liegt nicht am Test, sondern es könnte auch sein, dass derjenige sich vorbereitet hat. Und die Schweren hat er sich besonders gut gemerkt.
Und er hat gesagt, die restlichen schaffe ich vielleicht, aber genau. Die Schweren lerne ich auswendig.
Ja, okay, alles klar.
Aber ich würde nicht dazu raten, sowas zu machen. Ich würde dazu raten, trotzdem Testtrainings zu machen.
Okay.
Sowas gibt es auch, weil es das kann sogar die Qualität verbessern, weil ein Fehler, der immer drinsteckt in jedem Testergebnis, ist natürlich auch die Tagesform und sowas wie Fremdeln oder nicht so gut zurechtzukommen mit der ungewohnten Situation.
Selbstunsicherheit.
Ja, und das genau. Und deswegen enthalten alle guten Tests auch so Warm-up-Fragen. Aber dieses Warming-up reicht in der Regel nicht aus und die Menschen sind unterschiedlich vorbereitet und unterschiedlich aufgewärmt, sage ich auch. Und sich gut aufzuwärmen und einfach mit der Situation vertraut zu machen, um mal ähnliche Tests zu machen, die gibt es ja dann kostenlos im Internet zum Teil. So Tests, die keine echten Tests sind, die vielleicht in dem Bereich sind, dass man schon mal in die Situation kommt, sowas schon mal gemacht zu haben.
Also wenn ich zum Beispiel jetzt mich auf ein Bewerbungsverfahren vorbereiten will,
genau.
Also da geht es nicht darum, den Test herauszufinden, den die wohl verwenden und mir den wie auch immer zu besorgen und das irgendwie zu lernen, sondern eher zu trainieren, mit einer Situation umzugehen, in der man getestet wird.
Genau.
Das wäre das, was du rätst,
das weil fertig,
das, genau. das führt ja nicht dazu, dass man den Test an sich faked, sondern dass man ja mit seinen wirklichen Kompetenzen in den Test reingeht.
Richtig.
Und nicht, weil man jetzt gerade zittert oder das Adrenalin quasi so in den Kopf geschossen ist, dass man nicht mal mehr weiß, wie man heißt. Das kennt man ja auch, dass man so Denkblockaden hat, weil man in einer Testsituation steckt.
Genau, das rate ich. Und da gibt es im Internet viel. Da gibt es so Autoren, die haben sich darauf spezialisiert. Wir haben Links in die Shownotes gestellt, dass man da so ein bisschen was findet, wenn jemand, eine unserer Hörerinnen und Hörer, die in der Situation sind, dass vielleicht ein Test bevorsteht, dass man sowas vielleicht auch machen kann.
Cool. Gutes Schlusswort, guter Tipp auch für alle. Wir kommen ja irgendwie im Laufe des Lebens alle in irgendwelche Testsituationen. Also nicht nur psychometrische Tests, ne, wenn man jetzt an Prüfungen, Bewerbungen denkt, dass man tatsächlich nicht unbedingt versucht, die Fragen auswendig zu lernen, die man da irgendwie gestellt kriegen könnte. Das könnte auch auffallen, Achtung, haben wir gemerkt, sondern dass man sich eher auf die Situation vorbereitet, dass man da möglichst entspannt, gelassen und mit klarem Kopf, würde ich jetzt mal sagen, ohne Blockaden reingeht. Und dafür haben wir auch in die Shownotes noch ein paar Sachen reingepackt. Ja, wir hoffen, dass wir mit unserer 57. Folge des Podcasts wieder mal Interesse für ein eigentlich doch alltägliches Thema geweckt haben, wo man auch immer mal was hört, aber was man nicht so einordnen kann, was auch tatsächlich recht anspruchsvoll ist. Also wir konnten das nur so anreißen. Also ich denke, man hat schon gespürt, das ist echt ein echtes Feld, was dahinter liegt und viel, viel Theorie, auch viel, viel Mathematik. Und das ist nicht mal eben irgendwas. Also wir hoffen, dass dir der Podcast gefallen hat. Freuen uns auch, wenn du ihn abonnierst, dann verpasst du auch keine neue Folge. Darfst uns auch gerne schreiben, was dich interessiert. Freuen wir uns auch immer. Schreibt uns die Themen, die euch interessieren. Dürft euch auch gerne selber vorschlagen, wenn ihr ein besonderes Thema habt, was zu unserem Podcast passt. Dürft auch jemand anders vorschlagen, aber sich selber vorschlagen ist ausdrücklich auch erlaubt. Freuen wir uns. Wir freuen uns, dass du zugehört hast. Herzlichen Dank. Danke an dich, Werner, für das ganz fundierte Wissen zum Thema Test und Testtheorie und verbindet ja auch so ein bisschen was mit deiner Person und Persönlichkeit. Also wir haben jetzt auch diesmal erfahren, du hast ein Physikstudium abgebrochen, um dann Psychologe zu werden. Sehr schön. Danke dir, dass du heute mein Gesprächspartner in unserem Podcast gewesen bist. Ja, und ich sag mal, tschüss und bis zum nächsten Mal, bis zur 58. Folge.
Ja, tschüss.